Jetzt den Nilo Sando bitten, dass er uns mit einer kleinen, oder? Wortmeldung? Ja, bitte. Bitte an ein Mikro gehen, das ist sonst schade drum. Da ist ein Standmikro.
Ob Sie nur noch drei Sätze dazu sagen könnten, wie die Eigeninitiativen der Polykliniken denn genutzt werden, noch mehr ausgenutzt werden können, um gleich effektiv zu sein. Denn eine Frage des Instrumentariums steht ja schon. Veraltete Maschinen, da braucht man einfach viel Geld dafür. Veraltete Geräte zum Beispiel.
Also es stimmt insofern, dass ohne Übergangsregelungen und Zuschüssen es nicht funktionieren kann, dass die Polykliniken gleich so effektiv arbeiten können, um einen Vergleich standzuhalten. Aber wenn es um die Eigeninitiative geht, meine ich, dass gerade in den Polykliniken die Atmosphäre im Arbeitskollektiv, ich kann es natürlich nicht definitiv für jede Poliklinik sagen und ich kenne mich da auch nicht so hundertprozentig aus, aber ich habe so den Eindruck, dass die Arbeitskollektive im Moment in einer Atmosphäre arbeiten, wo also das Interesse, die Poliklinik als Struktur zu erhalten, ein bisschen zu kurz kommt, weil es eben jetzt wirklich um die Existenzangst geht und das ist ja auch eine Problematik, gerade für die älteren Kollegen, dass sie sich nicht mehr selber niederlassen können und wenn sie entlassen werden, ja doch in soziale Probleme sich dann häufen werden, dass ich aber so den Eindruck hatte, dass sie im Moment ein bisschen in der pessimistischen Grundhaltung sind, sie hätten sowieso keine Chance. Es gibt ja, das hat schon unsere Kollegin angedeutet, ja Interesse auch von westlicher Seite, die Polykliniken vielleicht doch als Struktur zu erhalten, weil durch die niedergelassenen Ärzte eine unheimliche Kostenexplosion im Gesundheitswesen erfolgte und diese Probleme jetzt praktisch im westlichen Land darauf, also in die Richtung dann führten, dass sie daran dachten, naja, vielleicht sind die Polykliniken doch nicht so schlecht. Gerade was so die diagnostischen Maßnahmen betrifft, wenn jeder niedergelassene Arzt ein Ultraschallgerät hat, dann kann es eigentlich nur teuer sein für das Gesundheitswesen. Und insgesamt das zu lösen, ist also doch eine neue Aufgabe. Das heißt also, wenn ich jetzt von Eigenverantwortung spreche, wirklich jetzt die Chance zu nutzen, solange die Polykliniken noch bestehen und ein gewisses Interesse auch von westlicher Seite da ist, dass man mit den Leuten zusammenarbeitet, die auch drüben dran interessiert sind, versucht Kontakte zu halten und dann eben wirklich im Arbeitskreis noch die Kollegen zusammenzusuchen, die die Idee ganz gut finden, die Poliklinik zu erhalten und dann im Konkreten, ich weiß nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, das jetzt so auszuführen, was da dran hängt. Ich habe auch nicht die Vorstellung jetzt von den reinen Methoden und so, wie man das machen sollte. Ich denke einfach nur, dass erstmal die Initiative da sein müsste und diese pessimistische Grundeinstellung, naja, die Polykliniken haben keine Chance, dass das irgendwie so ein bisschen aufgelockert wird, ja.
Dankeschön. Ich habe jetzt eine Bitte an die Regie des Hauses. Ich hoffe, dass Sie mich hören, dass wir irgendeine Möglichkeit schaffen, dass das Gespräch hier aus dem Saal übertragen wird auf die Straße, weil also diese vielen hundert Leute, die offensichtlich auch im Foyer nicht mehr Platz finden, die hierher gekommen sind, das ist ja das Potenzial, mit dem wir demonstrieren wollen. Wenn wir sozusagen die jetzt kalt draußen stehen lassen, sind wir einfach ein paar hundert weniger, die unsere Interessen vertreten. Ich halte das für eine politische Frage, dass wir jetzt schaffen müssen, dass diesen sehr, sehr vielen Interessenten in irgendeiner Weise, ich kann das von mir aus nicht anders beeinflussen als in diesem Appell, dass irgendeine Möglichkeit geschaffen wird, reinkommen können sie nicht mehr, aber dass sie wenigstens dann eine Tonübertragung bekommen aus dem Gespräch hier aus dem Saal. Und dann doch jetzt endgültig zu Nilo Sando, wenn er da ist. Ist er da? So, machen wir einfach mal ein herzliches Willkommen, wa? Käthe Reiche gleich noch mit, da freuen wir uns natürlich auch. Herzlich willkommen, Käthe Reiche. Mikro geht nicht, bitte schnelle Abhilfe. Hier sind ein Haufen Techniker in der Nähe. bevor wir jetzt mit den Berichten von dem runden Tisch Erziehung und danach Energie weitermachen, habe ich einen Hilferuf. Einen von vielen aus dem Saal. Wir müssen die Fenster aufmachen und ein paar Minuten Luft reinlassen. Einen Moment, Kitte Reichel. Also ich bitte erstmal, dass alle, die an die Fenster kommen, dass die Fenster aufmachen, dass wir aber trotzdem keine große Pause machen, weil nämlich, wenn wir alle raus und rein sind, ist eine 20. Wir können bei offenem Fenster einfach weitermachen. Nein, aber Käthe Reichel möchte auch ein paar Worte sagen. Sie hat heute Abend, wie ich ja auch, Vorstellungen, kann also heute Abend nicht bleiben. Ich schlage jetzt einfach vor, ganz autoritär, dass dann Käthe Reichel eben als Nächste einfach mal hier das Wort bekommt. Und wir dann mit den Berichten der beiden runden Tische weitermachen. Wo möchten Sie hierher, bitte?
Ja, wenn frische Luft reinkommt, ist das... Ah, da ist das Mikro, ja. Wenn frische Luft reinkommt, ist das ja wunderbar. Dann geht vielleicht ein bestimmter Gestank raus. Weil ich denke ja, dass wir doch einige Freunde von der Stasi haben. Oh Gott, das heißt da anders jetzt. Oh, bitte um Entschuldigung. Also lass ich jetzt... Auf Gottes Willen, viele Leute haben mir schon gesagt, Käthe, lässt du deine Worte vorher von einem Anwalt absichern? Und das, aber freudsche Fehlleistung, also dafür kann man nicht bestraft werden, also dafür abgehen, Leute. Ich habe mich versprochen, ich schwör's. Ich habe mich versprochen. Also, wenn die aber trotzdem da sind.
Die sind da.
Dann würde ich doch aus dem Grunde meiner Seele Sie bitten, da ich keinen persönlichen Briefverkehr über zum Rhein hin wechsle, ist auch zu teuer jetzt. Also, ob Sie nicht vielleicht diese Frage, ich habe überhaupt nur eine Frage und bin auch sofort fertig, ob Sie, ja, ich bin ein bisschen klein geraten.
Nein, das ist auch blöd.
Also, ob Sie eine einzige Frage vielleicht an diesen schönen vergifteten Fluss, ja, ist auch vergiftet, nicht, übermitteln könnten. Und das, die Frage ist folgende. Wenn es also wahr ist, dass der die Wahrheit nicht weiß, nur ein Dummkopf ist, und dass der die Wahrheit weiß und sie verschweigt, ein Verbrecher ist, dann möchte ich mal Folgendes fragen. In diesem Land haben die Leute von der Krippe über den Kindergarten, über die Schule, Berufsschule, Universitäten im Betrieb, also jeden Morgen sozusagen mit dem Frühstücksei oder mit der Milch, also was über Leninismus oder Marxismus erfahren. Also Sie können das wirklich sehen. Ne? Und deswegen wollten Sie das auch absolut nicht mehr hören. Kann man absolut verstehen. Richtig. Nun ist es aber so, dass diese Verelendungen, die uns einmal prophezeit worden sind und die wir natürlich überhaupt nicht glauben konnten, weil ja das Brot auf dem Tisch und das Dach über dem Kopf für uns kein Handelsobjekt waren. Es war also ein Gespräch, das 40 Jahre nicht stattgefunden hat und wir da gar keine Beziehung zu hatten. Wir hatten eine Beziehung zur Freiheit. Die wollten wir gerne haben. Gut, also ich möchte diese Leute an diesem Fluss, man muss ja vorsichtig sein mit den Worten, also an diesem breiten deutschen Strom da drüben gerne Folgendes fragen. Dämmert es Ihnen nicht, dass diese Lehren, die ja kein Mensch mehr hören wollten, und wenn die nun plötzlich alle mit Brachialgewalt eintreffen, ein gewisser Dämmerzustand, ich meine nicht eine Abend-, sondern eine gewisse Morgendämmerung, im Kopfe der Leute entstehen könnte, wenn also diese Prophetien, dass wir also 2 Millionen Kurzarbeiter im Frühjahr, 2 Millionen Arbeitslose hier, Arbeitslosigkeit drüben, wie die 5 Weisen Wirtschaftsorganisationen da gesagt haben, auch wieder auf 2 Millionen steigt, das sind also 6 Millionen. Als ich klein war, also 1929, Wirtschaftskrise in der Welt, da hatten wir in Deutschland 7,5 Millionen. Und da gehörte aber noch Pommern und Schlesien und Ostpreußen und Königsberg und Danzig zu Deutschland. Und kriegen wir vielleicht alles wieder, das weiß ich nicht. Aber jetzt, sind ja erstmal denn 6 Millionen ohne all diese wunderbaren Länder. Und das entspricht also mehr als dieser Zahl von 1929, 7,5 Millionen. Und was da geschehen ist, brauche ich nicht erzählen, das habt ihr alle in der Schule gelernt. Meine Frage also ist, ob Sie irgendeinen Gedanken daran verschwendet haben, an diesem großen, breiten deutschen Strom, welche Folgen diese Lehren, wenn sie sich in Wirklichkeit umsetzen, bei einer Bevölkerung, die, wie gesagt, Brot und Miete nie ein Thema war in 40 Jahren, welche Folgen das eventuell auslösen könnte. Ob Sie darüber mal ins Grübeln geraten könnten. Das ist also meine kleine Botschaft an gewisse Freunde im Saal. Da habe ich gar nichts zu sagen und zu fragen. Dankeschön.
Danke, Käthe Reiche. Dann beginnen wir jetzt mit dem Bericht des runden Tisches Erziehung. Ist das richtig? Und wie viele von euch reden?
Zwei.
Zwei Berichte also von dem runden Tisch Erziehung, danach der runde Tisch Energie und Umwelt.
Also wir haben gar keinen Tisch bei uns, davon ganz abgesehen. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Jörg Holler. Ich bin Lehrer in Berlin-Marzahn für Sport und Geografie. Ich habe mir meine Schulleiterin mitgebracht, damit mein Puls ein bisschen niedriger kommt. Ja, heißt jetzt so.
Also für Sie als Leiterin bestimmt ein Kompliment, für Sie als Frau?
Sowohl als auch. Ja. Zu unserem Bericht. Es war für mich persönlich von weggeschickt vielleicht ein einmaliges Erlebnis in der Hinsicht, dass man als frisch gebackener Bundesrepublikaner und ehemaliger, ich sag mal Sony, früher durfte man sowas nicht sagen, das erste Mal in meinem kurzen Leben und dann aber eigentlich so betrachtet auch schon lang Leben, das Gefühl von etwas Europäischem hatte. Das ist für uns was ganz Neues gewesen und auch etwas, mit dem wir erstmal fertig werden müssen. Für mich im ersten Moment auf alle Fälle was Positives. Und es war schon für mich auch irgendwo verwunderlich, zu spüren, dass hier zu uns Menschen hergekommen sind, die sich nicht nur für uns interessieren, sondern sich für uns engagieren. Da kam für mich erstmal die Frage auf, warum machen die denn das überhaupt? Und ich glaube, da müssen wir auch für uns dann den entsprechenden Schluss finden. Denn nicht immer werden wir diejenigen sein, die arm sind, die jetzt bemitleidet werden und kämpfen müssen, sondern vielleicht sind wir auch mal gefragt in dieser Richtung. Unser Themenkreis war eigentlich so gefragt, davon waren wir eigentlich abgekommen, als wir unsere Begrüßungsrunde machten, Berufsverbote, das war so die große Überschrift. Als wir uns vorstellten, sind wir kaum auf diese Sache eingegangen und haben uns dann aber aus der Fülle der Themen, die herauskamen, darauf geeinigt, dass wir uns speziell zu diesem Thema unterhalten und austauschen, zum Weiteren zu, ich sag mal, in Anführungsstrichen im Moment demokratischem Mitspracherecht verschiedener Gremien, sprich Eltern, Lehrer und Schülerräte und des Weiteren natürlich über das uns übergestülpte dreigliedrige Schulsystem. Und dann natürlich, zu dem möchten wir auch was sagen, die Schlussfolgerungen aus unserer Runde, die im Moment zwar recht klein sind, aber für uns erstmal sicherlich auch ein Anfang sein können. Zu dem Ersten, was die Berufsverbote betrifft. Erstmal muss man sagen, dass seitens unserer ausländischen Gäste, die in der Mehrzahl waren, ein sicherlich durch unsere Schuld absolutes Informationsdefizit besteht. Demzufolge mussten wir uns erstmal dort kundtun und erstmal Informationen geben, was überhaupt bei uns los ist. Diese Frage Berufsverbot ist insofern für uns auf der Tagesordnung, dass wir auch ganz konkret in Berlin-Marzahn, und ich finde es ganz gut, wenn man mit konkreten Beispielen arbeiten kann, dass hier im Laufe des begonnenen neuen Schuljahres 80 Pädagogen und Erzieher entlassen wurden. Hier wurden politische Entscheidungen mit strukturellen Veränderungen begründet. Im Nachhinein fand man dann die Begründung, dass alles seine Rechtsstaatlichkeit mit dem Einigungsvertrag hätte. Man hat weder nach differenzierter politischer Vergangenheit gefragt, denn hier muss man differenzieren, weder dass man nach pädagogischer Kompetenz gefragt hat und sich informiert hat. Damit wäre ich bei der zweiten Sache. Man hat sich also nicht informiert bei den doch an der Basis neu gebildeten demokratischen Gremien der Schulen, sprich, was ich vorhin schon sagte, Lehrerräte, Schülerräte, Elternräte, insgesamt dann als Schulkonferenz. Die Dinge wurden im Prinzip abgeschmettert. Man hat uns gesagt, dass wir dort kein Mitspracherecht haben. Wir sind also beim Alten, nur mit einem anderen Vorzeichen und etwas schlimmer. Selbst Aktionen der Schüler, die es gab, sogar in Form von Demonstrationen vor dem Rathaus in Marzahn, wurden abgeblockt, sodass für uns also im Moment eine Illusion des Herbstes vom vergangenen Jahr damit erstmal, na, man muss schon sagen, wenn man die Reaktion sieht, gestorben ist. Und wir natürlich insbesondere durch unsere ausländischen Kollegen ermutigt wurden, hier etwas zu tun. Zu der dritten Sache wird meine Kollegin was sagen, was die Überstülpung des Schulsystems der Bundesrepublik auf uns betrifft.
Ja, ich möchte ganz kurz nochmal schönen Dank sagen, dass ich so lieb vorgestellt worden bin. Ich bin also im Zuge dieser neuen Demokratie in diese Funktion gerutscht, war also auch damals Biochemielehrer. Bin ganz froh, dass ich die Naturwissenschaften unter mir hatte und versuche jetzt diese doch neuen Möglichkeiten durchzusetzen. Ich muss aber aus eigener Erfahrung sagen, es ist verdammt schwierig, diese Dinge, die andere sich anmaßen und benutzen, zum Beispiel die Demokratie, für alle gelten zu lassen. Diese Entwicklung, die jetzt gezeigt hat und die ja auch immer gerade in Bezug auf Erziehung und Pädagogik so viel Mitstreiter findet, da kann ja jeder immer mitreden. Leider waren wir bloß eine kleine Runde, das ist sehr schade. Und ich nehme an, dass vielleicht auch einer oder manch einer hier rausgeht und sagt, dass wir da also auch ein bisschen mithelfen müssen, denn wir sind alle Betroffene und wir haben alle Kinder. Und räumt uns die Chance ein. Wir sind alle wirklich bereit, das mitzumachen, die Demokratie durchzusetzen, auch für Schüler. Und denn es ist sehr schwierig, wenn man sich das vorstellt, nach diesen vielen Jahren, diese Leute erst dazu befähigen, vor allen Dingen Schüler zu befähigen, die sehr unsicher in ihren Reaktionen sind. Um das vielleicht noch einmal etwas deutlicher zu sagen, es bleibt uns wirklich nur das, was aus den anderen Runden hier das Gleiche sein wird, gemeinsam zu kämpfen und zwar nach vorne ran und nicht erst seine eigenen privaten und mit Ellbogen, was wir ja alle so wunderschön können und schnell gelernt haben, sondern uns doch das, was wir vielleicht in vielen Situationen uns heimlich oder jeder für sich auch hatte, nämlich das Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander, denn das wird uns die Kraft erst geben, gegen bestimmte Institutionen auch anzukämpfen. Das neue Schulgesetz, das jetzt in den Schulen existiert, ist nichts anderes als eine Kopie. Und mit dieser Kopie müssen wir arbeiten. Und wichtig für uns ist, dass wir sicherlich aus allen anderen Bereichen genauso, wie ich es jetzt gehört habe, aus Landwirtschaft und Medizin, versuchen, uns einzubringen, dass also kompetente Leute Entscheidungen treffen und das nicht einfach mit dem Vertrag wir alles kopieren müssen und die Mütze übergestülpt kriegen, ohne mit Kompetenz mit entscheiden zu dürfen. Wir wünschen uns, dass wir keine Gliederung des Schulsystems erhalten, denn dann ist es so, dass es wieder vorgeschrieben wird durch Eltern und andere Erziehungsträger, wer welche Schule teilweise besuchen wird und was aus den Schulen wird. Es ist, und die Lage zurzeit ist so, ich kann es nur für unseren Stadtbezirk sagen, sofern ich mit ein bisschen eigenem Verstand da mitdenke, dass also hier wahrscheinlich keine andere Chance erst einmal bleibt. Es wird also je nach der Entscheidung der Wahlen für uns ein gegliedertes Schulsystem in Frage oder es wird uns übergestülpt. Es bleibt wirklich nur diese eine Variante, die wir auch mitnehmen und wir haben auch sehr viel Unterstützung von den ausländischen Kollegen, die ja auch nicht ohne Kampf ihr Leben dort, gerade in der Bildung, verbringen, dass wir hier wieder zu runden Tischen kommen müssten, dass also aus den verschiedensten Bereichen Erfahrungen und Gutes eingebracht wird, um letzten Endes nicht die Fehler zu machen, die andere schon gemacht haben, die wir nur wiederholen.
Dankeschön. Ein Moment, der Walter Jens hat mal gesagt in einer Talkshow-Runde mit der Lea Roche zur Moral der Politik, es gäbe nur eine Garantie für die Moral der Politik, nämlich die Angst vor der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass wir begreifen müssen, dass Demokratie wieder nur über die Courage eines Einzelnen funktioniert. Jeder Einzelne muss Öffentlichkeit herstellen. Und ich weiß, wie wenige Eltern gegenwärtig bereit sind, den Eltern aktiv mitzuarbeiten, weil sie Angst haben, wenn sie sich engagieren, werden sie zuerst entlassen. Das ist einer der grässlichsten Irrtümer, und in der Frage ist Brecht nicht widerlegt, dass wenn man sozusagen sich nicht mehr um die anderen kümmert, man selber gesichert sei. Das ist ein lebensgefährlicher Irrtum. Und ich glaube, also gerade wenn wir hören, wie viel von dem alten Schulsystem weg musste, wie viel von dem neuen wieder eigentlich gegen unsere Interessen geht, wir müssen unsere Kräfte selber organisieren, das kann kein anderer machen. Und deswegen einfach nur mein Appell, ich bin genauso feige wie jeder normale Mensch, aber wir müssen die Fresse aufmachen. Und die Angst, dass man vielleicht Nachteile haben könnte, muss kleiner sein als die Angst, dass man umkommt, wenn man nichts tut. Und ich sage das nicht als eine durch den Kabarettisten sozusagen konstruierte Übertreibung, sondern wenn ich mir die Fußballstadien angucke, es ist doch dieselbe Öffentlichkeit hier, es sind doch dieselben Leute. Wenn wir nicht Demokraten werden und den Leuten in den Arm fallen, die tatsächlich diese unvorstellbare, gestern ist einer gestorben in Leipzig auf dem Fußballplatz, das wisst ihr alle, und sehr viele verletzt worden, die Ausländer werden nicht mehr geschützt, auch nicht durch uns. In der S-Bahn. Wer von uns hat Mut zu sagen, nur über meine, ich sage nicht Leiche, aber nur über mich geht der Weg zu diesen Vietnamesen neben mir? Ich sage es einfach als Appell, weil wir dürfen nicht nur auf große Organisationen warten. Das Europäische Bürgerforum hat angefangen damit, dass Einzelne gesagt haben, wir wollen, dass es nicht mehr so weitergeht. So hat auch unsere Bewegung angefangen. Und jetzt dürfen wir nicht zurückfallen in den alten prähistorischen Zustand, dass wir wieder denken, ein Oben oder irgendwer würde es uns abnehmen, nur wir selber. Denn es entsteht natürlich an so einem solchen Nachmittag die Frage, dass kein Mensch imstande ist, ein Rezept anzubieten. Ich glaube, das hängt nicht damit zusammen, dass die Sprecher zu blöd sind, sondern damit, dass es keine Rezepte gibt. Das, was wir hier gegenwärtig erleben, hat es ja weltgeschichtlich noch nicht gegeben. Und das, glaube ich, nur zum Guten zu wenden, wenn sich jeder da einmischt, wo er irgendwas begriffen hat. Das, glaube ich, gilt also für die Volksbildung, aber natürlich auch für den Bereich, zu dem wir jetzt kommen. François, wir brauchen jetzt einen anderen Kanal, bitte. François, sag was und dann bitte die Wortmeldung aus dem Publikum.
Ça marche?
Ça va?
Funktioniert? Ça marche? Non?
Ihr habt gesagt, 10 Sekunden dauert.
Sinon, j'essaye en allemand.
Ça va?
Ça va? On m'a dit que ça marche.
Ja, es geht, also fang an. Du musst erst was sagen, ehe du übersetzen können.
Bon, alors je dis. Tu viens de dire qu'il ne fallait pas seulement compter sur les
grands. Geht es? Ja, okay. Du hast gerade gesagt, dass man sich nicht immer nur auf die großen Organisationen stützen sollte, wie zum Beispiel das Europäische Bürgerforum. Ich wäre sehr froh, wenn das Europäische Bürgerforum wirklich eine solche große Organisation wäre. Vielleicht haben Sie alle festgestellt, dass die Organisation hier manchmal etwas chaotisch ist. Aber wir sollten vielleicht erklären, dass das Europäische Bürgerforum, selbst wenn wir auf eine breite Unterstützung von einigen 10.000 Bürgern in ganz Europa zählen können, immerhin sich eben auf Zehntausende Mitarbeiter stützt, die weit über ganz Europa verteilt sind. Wir nennen uns Europäisches Bürgerforum, weil es solche Organisationen wie Neues Forum gab hier in Berlin oder wie zum Beispiel das Bürgerforum in Prag. Für uns war das jetzt keine Angelegenheit, dass wir mit der Mode gehen wollten. Es ging uns vielmehr darum, dass wir hofften und wir immer noch hoffen, somit unsere Kräfte zu stärken durch die Unterstützung, die wir von Ihnen bekommen können. Es ist sehr wichtig für uns, denn man darf nicht denken, dass in unseren demokratischen Ländern sehr viele Leute wirklich einen radikalen Umbruch wünschen. Wir kämpfen seit vielen Jahren und wir können jetzt punktuell auf Unterstützung rechnen von Seiten der großen Organisationen, wie zum Beispiel der Gewerkschaften. Aber wenn es irgendwelche Bewegungen in den Gebieten gab, die wir die Länder Osteuropas nennen, dann war das für uns eine sehr wichtige Sache, denn dadurch wurde das Bewusstsein der Menschen in unseren Ländern bewegt, denn sie hatten lange vergessen, dass man auch als Bürger aktiv werden kann. Und dass man als Bürger im eigenen Land und in ganz Europa etwas an der Situation ändern kann.
Jetzt war eine Wortmeldung aus dem Publikum. Bitte. Moment, das ist jetzt schade wieder. Können Sie sich vorarbeiten oder das Mikro mal hinterhalten einfach? Schade, wenn die Frage von so vielen nicht gehört wird.
Ja, ich hätte gern gewusst, wie man unseren Kindern und unseren Jugendlichen jetzt in den Schulen die Demokratie beibringt. Und als zweite Frage, was ist denn mit den 80 Lehrern oder mit den 80 freien Lehrerplätzen geworden? Wer hat die ausgefüllt? Waren die plötzlich überflüssig oder haben die Kinder keinen Unterricht mehr?
Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Was die 80 betrifft, kann ich nicht...
Bitte lauter.
Ja. Sind schwer hier. Was die 80 Lehrer betrifft, dazu kann ich jetzt im Moment nichts Konkretes sagen. Ich kann nur auf die konkret 5 Kollegen aus meiner Schule einiges dazu sagen. Das war mit Beginn des Schuljahres waren die also voll eingetaktet. Und es ist also so gewesen, dass die dann im Laufe der Zeit ersetzt wurden, bis dato aber die Stunden ausgefallen sind, weil das Schulamt nicht in der Lage war, die entsprechenden Stellen wieder sofort zu besetzen. Da die Kollegen die Auflage erhielten, bis zum ab 3. September nicht mehr die Schule zu betreten. Ich selber habe mit den Kollegen vorneweg noch gesprochen, weil ich das ja auch erst über die Kollegen erfahren habe und hatte ihnen also klar gemacht oder mit ihnen nochmal gesprochen und sie waren bereit, zuerst einmal weiter Unterricht zu machen, damit er nicht ausfiel, aber die Weisung vom Schulamt sah also folgendermaßen aus, wie ich sie eben geschildert hatte. Es war so, dass also eine Klasse, ganz konkret eine 9. Klasse, ungefähr 4 oder 5 Wochen keinen Klassenlehrer hatte. Und es auch zum Anfang doch zu einigen Ausfallstunden gekommen ist. Es waren ja auch einige sehr fachkompetente Leute darunter. Das betraf also Fremdsprachen, das betraf aus dem erzieherischen Bereich, welche, die eingesetzt waren für die Betreuung der 1. Klasse, das immer sehr schwierig ist und da sollte man dann auch sehr klug entscheiden. Und es betraf eine Kollegin, die recht viel, also breites Fachwissen, die hatte Kunsterziehung, Gesellschaftskunde und Geschichte. Diese Kollegin ganz konkret zu ersetzen, ist dann gar nicht so einfach. Und es waren Erzieher aus dem Hortbereich. Ja, jetzt kriege ich ganz konkret die Frage von der Schule, die hat sich dagegen gestellt. Das Resultat der ganzen Aktion war, dass auch die Schüler sich ja gewehrt hatten. Wir hatten das ja schon gesagt. Das ist ein konkretes Beispiel. Ich musste Rechenschaft beim Bürgermeister ablegen.
Weil sie sich gewehrt haben, oder worüber Rechenschaft?
Ja, ich musste mich also, es wurde aufgrund der Reaktion der Schüler und Eltern, wurde ich aufgefordert, persönlich vom Bürgermeister, mich dazu verantworten, weil diese Aktion innerhalb der Schulzeit stattfand, vor der Schulzeit, beziehungsweise innerhalb der Schulzeit. dass ich doch meine Fürsorge- und Aufsichtspflicht der Schule vernachlässigt hätte. Was nicht der Fall ist, weil es außerhalb organisiert worden ist. Deshalb sagte ich, wenn, dann sollen die Schüler mitbestimmen, von wem sie auch unterrichtet werden wollen.
So, und nun die Frage, wie sollen die Schüler Demokratie lernen? Man traut sich ja kaum noch, die Frage dran zu hängen, nicht etwa als persönlichen Vorwurf, sondern das ist wirklich so, wie die Bärbel Bohler gesagt hat, wir haben die Freiheit, jetzt im Kreis zu laufen. Wir haben die Freiheit zu laufen, aber eben im Kreis. Also trotzdem muss die Frage, wie lehrt man Schüler Demokratie, wenn sie doch erleben, dass die Macht des Kollektivs der Lehrer und der hoffentlich auch Eltern nicht ausreicht, um Lehrer, die das Vertrauen der Basis haben, an der Schule zu halten? Ich weiß, die Frage ist schlimm.
Ja, ich werde sie versuchen zu beantworten. Es ist so, dass wir wirklich sehr viel Verständnis haben und ich bin der Meinung, dass wir an vielen Bereichen in Bezug von Beratungs- und Kontaktlehrern, die wir aufgebaut haben, in allen Fragen versuchen, ihnen beizustehen. Und ein Schüler, der in einer Schule seine Hauptzeit verbringt des Tages, sollte natürlich auch einige Mitspracherechte und das ganz besonders in den Schülerrat und äußern können, aber das muss auch gelernt werden und deshalb müssen, natürlich stoßen wir auch noch ein bisschen mit, ne? Das ist also nicht so, dass es von ganz alleine jetzt packen, aber ich glaube schon, dass sie Interessen haben und diese Interessen müssen so gelenkt werden, dass sie selbstständig in der Lage sind, dann viele Dinge selbst entscheiden zu können, mit uns gemeinsam. Erst dann ist ein harmonisches Arbeiten und ein harmonisches Klima in der Schule möglich.
Dankeschön.
Kann ich mal das Mikro haben, also eine Minute, eine Antwort darauf. Also ich möchte mal sagen, dass...
Entweder muss jemand Käthe Reichen hochheben oder das Mikro runterstellen.
Ja, das ist das Problem.
Jetzt ja?
Also, man muss aufpassen mit den Wörtern. Man muss sie genau wirklich wägen, wie auf einer Waage. Also wenn dieser zunächst verständliche Ruf nach Demokratie in der Schule hier vorgebracht wird, so muss man doch ein bisschen vorsichtig mit diesem Begriff umgehen. Denn eine demokratische Schule, das können wir ja also sehen, ist eine Ellenbogenschule. Und ich denke, dass einfach, und das wäre natürlich einmalig in der Welt, wenn diese fünf Länder, die wir jetzt sind, die durchkämpfen könnten, ein Fach, das es noch nie in der Welt in einer Schule gegeben hat, und das sozusagen das Fach Nummer eins wäre, nämlich Toleranz. Also, da meine ich, das ist doch viel wichtiger als eine Ellenbogendemokratie und eine andere werden wir nicht bekommen. Also, wenn wir unsere Kräfte und unsere Kämpfe und unseren Witz einsetzen, dass das erste Fach, ich weiß nicht, was früher Deutsch war, nicht? Ja, Deutsch, klar, was denn sonst? Und Rechnen, Mama, ja, Deutsch und Rechnen, richtig. Also, wenn wir da jetzt würden für diese fünf Länder, da wenigstens hier für unser Land, ein bisschen anders als in den anderen Vieren. Also, wenn wir da was erreichen könnten, ach, dieser Schuldirektor ist nicht da von diesen Ländern, ach, wie schade, würde ich ihn also auf den Knien meines Herzens anflehen, könnte er nicht als erstes Fach in diesem, unserem Lande, das Fach Toleranz einführen.
Ja. Und jetzt, danke, Peter Reiche. Jetzt bitte der Bericht von dem runden Tisch Energie und Umwelt. Oh. Ja, dann bitte ans Mikro und dann bitte ganz kurz, Sie merken schon, ich versuche zu jedem Komplex immer eine Frage höchstens zuzulassen, weil eigentlich der Rahmen natürlich Diskussion gar nicht zulässt.
Ich denke, das passt zu dem, was Peter Reiche gesagt hat, sehr gut und auch zu dem, was vorher gesagt wurde. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich durch diese Frage, durch das Auftreten hier meine berufliche Existenz aufs Spiel setze. Eine Frage an die Kollegen Pädagogen, ob das in dem in Beratungsgremium bekannt gewesen ist, folgender Fakt, oder welche Meinung dazu besteht, dass im Moment ein Fragebogen umgeht, der zu beantworten ist von jedem Pädagogen wie der dort eingeschätzt wird von Ihnen unter den beiden Gesichtspunkten des Datenschutzes, des persönlichen Datenschutzes, und der Freiheit der persönlichen Meinung in der Mitgliedschaft in politischen Organisationen und Parteien. In diesem Fragebogen werden nämlich die Leute aufgefordert, sich schriftlich dazu zu erklären, ob sie jemals einer Partei angehört haben, welche Funktionen. Gerüchteweise habe ich gehört, aber das ist wirklich, möchte ich sagen, das, was ich eben gesagt habe, ist Fakt, das andere nur ein Gerücht. Manche sollten sogar zurückgehen auf Eigeninitiative mit der Befragung bis in die Pionierzeit. Mir liegt solch ein Fragebogen vor. Ich habe ihn bis zum Dienstag abzugeben. Ja, das sagen die meinen Kollegen auch, aber keiner tut's, weil er ganz einfach Angst hat, dass er dann nächste Woche nicht mehr im Amt ist. Und zur Erläuterung, dieser Fragebogen wurde mir übergeben vom Stellvertreter meines Abteilungsleiters und das unter dem Aspekt Schutz der persönlichen Daten.
Also im Bereich, also hier die, im, beim preußischen Kulturbesitz wurde dieser Fragebogen auch ausgeteilt. Das betrifft ja jetzt auch die ehemaligen staatlichen Museen. Und da hat also ein Kollege hat diesen Fragebogen, das ist also auch so ein Fragebogen, er hat ihn zurückgesandt und hat gefragt, auf welche rechtlichen Grundsätze sich denn das bezieht. Und er hat diesen Fragebogen und seine Frage zurückbekommen und ihm ist Bescheid gegeben worden, also entweder er füllt das jetzt aus oder er ist entlassen sofort. Ne? Darf ich da mal ganz kurz, ich bin zwar als Jura Student, bloß wir haben ein ähnliches Problem mit diesen...
ich weiß nicht, an welchem Mikrofon Sie stehen, ja, aber näher ran bitte.
Mit diesen West- und Ostspionen und so, und da gab es auch mal so eine Diskussion. Das Einzige, was Sie jetzt wirklich machen können, falls das Problem so akut ist, organisieren Sie sich, machen Sie eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Ja. Sie haben da gute Chancen, mit sowas durchzukommen, weil das verstößt eindeutig gegen das Grundgesetz.
Heiner Müller hat dann mal sehr viel Aufsehen erregt mit einer Bemerkung. Viele haben sich gekränkt gefühlt, obwohl sie die reine Wahrheit war, dass die DDR-Bürger nicht mal ihre eigene Verfassung kennen. Ich glaube, er hatte recht. Ich glaube aber, dieser Fehler sollte uns nicht wieder passieren. Ich meine, wir sollten uns alle das Grundgesetz kaufen und dann tatsächlich das einklagen. Das ist die einzige Möglichkeit. Das meine ich, wir müssen lernen, uns neu in neuen Bewegungsmöglichkeiten auch zu bewegen. Und da bin ich für diesen Hinweis sehr, sehr dankbar. Dietrich Kittner hat dazu was gesagt, der war auf einer Demonstration vom Roten Rathaus. Einige von Ihnen waren ganz sicher auch dort. Der hat gesagt, füllen Sie den Fragebogen nicht aus. Sie dürfen überhaupt nicht so einen Fragebogen ausfüllen. Dann hat er noch einen, ich wiederhole das wörtlich, was Dietrich Kittner gesagt hat. Und sagte, ich sage Ihnen gleich noch meine Registriernummer beim Bundesnachrichtendienst. Und der hier anwesende Kollege wird die sicher bestätigen können. Nämlich sagte Dietrich Kittner, nicht Oeschelhäuser, Dietrich Kittner, meine Nummer ist 14.800.000 und noch ein paar zerquetschte. Die Ordnung ist nach dem Alphabet und K ist in der Mitte. Also ich sage das einfach nur. Und ich glaube auch einfach, so was laut zu sagen. Ja, das sind so wirklich Sachen, die wir müssen das lernen, unsere Interessen zu organisieren, damit man nicht immer wieder ganz leicht durch Angst manipulierbar wird. Denn ich glaube, die Befreiung ist vor allem auch, dass man sich von Angst frei machen muss und den Schutz in die Öffentlichkeit sucht. Das ist, glaube ich, wirklich etwas, was wir uns erkämpft haben. Und das müssen wir jetzt mit ziemlich viel List und Schippe auch benutzen. Man könnte mich heute verbieten als Dienstler, aber ich durfte es öffentlich sagen. Und das ist der Unterschied und das würde ich dann auch öffentlich sagen.
So, die gleichen Probleme, die Frage ist ja ganz kurz an uns gestellt. Sollte ich so einen Brief kriegen mit so vielen Papier und Stücken da drin, würde ich den wieder zukleben und zurückschicken, weil ich also hier der gleichen Meinung bin, wie viele auch schon gesagt haben, dass es nicht rechtens ist. Und ich glaube, so eine Sachen gehen eigentlich über den Schulleiter. Die andere Seite ist natürlich so, ich bin jetzt verantwortlich für eine bestimmte Anzahl von Kollegen und da kann ich nicht daran denken, ob ich nun nächstes Jahr noch im Amt bin oder nicht. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder und ich bin nicht mehr im Amt.
Danke, ist eine klare Antwort. Also eine letzte Frage, ich sage mal wirklich mit einer Minute, ist an dem runden Tisch zum Kindergarten was gesagt worden?
Die kann ich ganz kurz beantworten, wir haben zum Kindergarten nicht gesprochen.
Danke, also
vielleicht zum Verständnis, wir haben eine Stunde gebraucht, um uns gegenseitig vorzustellen und darüber zu sprechen, was wir gerne besprochen hätten. Ja, es war das erste Mal, vielleicht auch deshalb.
So, jetzt bitte dann der Bericht von Energie und Umwelt. Und wenn der Bericht zu Ende ist, dann der gekürzte Auftritt des Kabaretts Liste.
Ja, ich bin Mareile Löber, ich komme von der Grünen Liga. Wir hatten für den Tisch Umwelt und Naturschutz eingeladen und hatten dort auch ein wichtiges Schwerpunktthema Energie. Ich möchte zunächst erstmal was Grundsätzliches sagen. Wir hatten eigentlich gar keine Schwierigkeiten. Wir hatten natürlich auch viel Zeit gebraucht, um einander vorzustellen. Aber im Prinzip ist Europa ja vereinigt durch die Umweltverschmutzung. Das ist nur immer eine Frage von ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Und Umweltleute haben da gar keine Probleme, sich zu verständigen. Unser Schwerpunkt lag darin, dass wir versuchen wollten, Erfahrungsberichte auszutauschen, voneinander zu lernen, wie Bürger ihre Interessen in Bezug auf Umwelt und Naturschutz wahrnehmen können. Und das war sehr schön. Wir waren aus 6 Ländern zusammengekommen, Freunde aus der Schweiz, aus Frankreich, Belgien, aus Norwegen und der Bundesrepublik. Und jeder berichtete über seine Erfahrungen und Aktivitäten. Ich möchte nur ein ganz kleines Beispiel nennen. Wir hatten eine Freundin aus Norwegen, die gehörte einer Organisation an Großmütter gegen Atomwaffen. Und sie ist 78 Jahre alt, zu dieser Gruppe gehören Leute zwischen 60 und 90. Und sie machen jede Woche vor dem Parlament eine Stunde eine